Hallo, mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, wird fortgesetzt mit Episode 75. Zeitgeschehen, was war los in den 2010er Jahren bis heute? So lautet der Titel von Folge 48. Diese Zusammenfassung reflektiert noch einmal die Entwicklungen und Ereignisse in den 2010er Jahren bis heute. Noch einmal geht es um Trends in der Musik, bei Filmen, in der Politik sowie Technologie und Mode. In der Musik geht es dabei um Künstler wie Adele, Ed Sheeran und Taylor Swift, die die Charts mit ihren eingängigen Pop-Hits dominieren. Für mich war das aber nun nicht gerade die Musik, die mich begeisterte. Der wirtschaftliche Abstand zwischen der Fußball-Bundesliga und den Ligen in England und Spanien vergrößerte sich seit 2010 immer weiter. Und auch die Ligen in Frankreich und Italien haben den Abstand verkürzen können, insbesondere sportlich. Das liegt immer noch an diesem fatalen Spagat zwischen Tradition und Kommerz und dieser absoluten Hörigkeit gegenüber diesen sogenannten Fans. Der FC Bayern München hat in diesem Zeitraum die Liga nahezu dominiert und wurde erst in der Saison 2023/24 durch Bayer Leverkusen als Meister abgelöst. Technologisch haben die Verbreitung des Smartphones und die Entwicklung des 5G-Netzes die mobile Kommunikation revolutioniert. Folge 49 heißt dann: Zeitgeschehen in der 2010er Jahre bis heute, gesellschaftliche Umbrüche und technologische Revolutionen. Tiefgreifend technologische Veränderungen und bahnbrechende technologische Entwicklungen. Das war und ist die Periode, die das tägliche Leben, die Wirtschaft, die Politik und die globale Gemeinschaft auf beispiellose Weise beeinflusst. Die Migration und Flüchtlingskrisen, insbesondere die syrische Flüchtlingskrise von 2015, haben die politischen Landschaften vieler Länder verändert und die Diskussionen über Integration, nationale Identität und Solidarität intensiviert. Technologisch waren es die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, KI, und im maschinellen Lernen, die neue Möglichkeiten in zahlreichen Bereichen eröffneten, von der Medizin über die Automobilindustrie bis hin zur Kundenbetreuung. Politisch haben seit den 2010er Jahren zahlreiche Regionen erhebliche Krisen erlebt. Der Konflikt in der Ukraine eskalierte 2014 mit der Annexion der Krim durch Russland und den Kämpfen in der Ostukraine, was zu internationalen Spannungen führte. Die Situation verschärfte sich weiter, als Russland 2022 eine groß angelegte Invasion startete. Geprägt waren die 2020er Jahre dann zunächst von einer spürbaren Zunahme der Inflation, insbesondere infolge der Covid-19-Pandemie. Die Covid-19-Pandemie Pandemie, die Ende 2019 ihren Anfang nahm, hat die Welt dann in den 2020er Jahren in beispielloser Weise verändert. Für mich persönlich begann in dieser Zeit ein neuer Lebensabschnitt. Ich trat im Jahr 2014 in den Ruhestand und begann ein neues Kapitel meines Lebens. Es begann für mich die Quality Time. Die 2010er Jahre waren die Zeit des Reisens auf den Weltmeeren und allen Kontinenten. Jede dieser Reise bot neue Erlebnisse und Perspektiven, die meinen Horizont erweiterten und mein Verständnis für die Vielfalt und Schönheit unseres Planeten vertieften. Hier nun einfach reinhören, inspiriert werden und ankommen in der Gegenwart. Ob diese Zeit nun so erstrebenswert ist, muss allerdings jeder für sich selbst feststellen.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war. Zeitgeschehen, was war los in den 2010er Jahren bis heute?
Die 2010er Jahre bis heute waren und sind die Ära des schnellen Wandels und der Innovation in vielen Bereichen des Lebens.
Musik.
Diese Ära ist geprägt von einer vielfältigen Musiklandschaft. Künstler wie Adele, Ed Sheeran und Taylor Swift dominierten die Charts mit ihren eingängigen Pop-Hits. Hip-Hop und Rap erlebten eine Renaissance mit Stars wie Drake, Kendrick Lamar und Cardi B. Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music revolutionierten die Art und Weise, wie Menschen Musik konsumieren, und ermöglichten es Künstlern, weltweit ein breites Publikum zu erreichen.
Technologie.
Technologische Fortschritte prägten das vergangene und aktuelle Jahrzehnt maßgeblich. Die Verbreitung von Smartphones und die Entwicklung des 5G-Netzes haben die Mobile-Kommunikation revolutioniert. Soziale Medien wie Instagram, TikTok und Snapchat gewannen enorm an Popularität und beeinflussten Kultur und Gesellschaft. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen wurden in vielen Bereichen integriert, von Sprachassistenten wie Alexa und Siri bis hin zu selbstfahrenden Autos. Der Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin und die Blockchain-Technologie sorgten ebenfalls für Aufsehen.
Popkultur.
Die Popkultur erlebte in den letzten Jahren eine starke Veränderung und Diversifizierung. Filme wie Avengers Endgame und Serien wie Game of Thrones erreichten massive weltweite Zuschauerzahlen. Streamingdienste wie Netflix und Disney Plus änderten das Konsumverhalten und brachten neue Formate und Inhalte hervor. Auch kulturelle Bewegungen wie MeToo und Black Lives Matter hatten einen großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung und Diskussionen.
Politik.
Politisch waren die 2010er Jahre bis heute eine Zeit großer Veränderungen und Herausforderungen. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Jahr 2016 und der anschließende politische Diskurs in den USA dominierten die globale Nachrichtenlage. Der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, brachte weitreichende wirtschaftliche und politische Konsequenzen mit sich. Die Covid-19-Pandemie ab 2020 stellte Regierungen weltweit vor beispiellose Herausforderungen und führte zu umfassenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen. Zudem eskalierte der Konflikt in der Ukraine 2014, als Russland die Krim annektierte und in den folgenden Jahren die Kämpfe in der Ostukraine andauerten. Dieser Konflikt mündete in eine groß angelegte Invasion Russlands im Jahr 2022, die eine massive humanitäre Krise und weitreichende geopolitische Spannungen verursachte. In Nahost spitzte sich die Situation ebenfalls zu. Der Bürgerkrieg in Syrien, der 2011 begann, führte zu einer verheerenden humanitären Krise und dem Aufstieg extremistischer Gruppen wie dem Islamischen Staat. Die Region wurde durch militärische Interventionen, Flüchtlingsströme und politische Instabilität stark belastet, während internationale Bemühungen zur Lösung des Konflikts bisher nur begrenzte Fortschritte erzielten. Seit Oktober 2023 hat sich der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern erneut zugespitzt. Intensive Kämpfe, Raketenangriffe und militärische Operationen haben zu einer drastischen Verschärfung der Lage geführt, was zu internationalen Appellen zur Deeskalation und zu humanitärer Hilfe führte. Diese Entwicklungen haben die Weltpolitik nachhaltig geprägt und werfen weiterhin Fragen zur internationalen Zusammenarbeit und Friedenssicherung auf.
Mode.
Die Mode der 2010er Jahre bis heute zeichnete sich durch einen Mix aus Nostalgie und Innovation aus. Streetwear und Athleisch-Schuhe wurden zu dominierenden Trends, angeführt von Marken wie Supreme und Off-White. Nachhaltigkeit und ethische Mode gewannen an Bedeutung, mit einem stärkeren Fokus auf umweltfreundliche Materialien und faire Arbeitsbedingungen. Die Digitalisierung ermöglichte neue Wege der Präsentation und Vermarktung, wie zum Beispiel durch virtuelle Modenschauen und den Einsatz von Social-Media-Influencern. Fußball-Bundesliga hat sich seit 2010 zu einer weiterhin relativ erfolgreichen Liga entwickelt. Allerdings vergrößerte sich der Abstand zu den Ligen in England und Spanien immer weiter. Und auch die Ligen in Frankreich und Italien haben den Abstand verkürzen können, insbesondere sportlich. Der FC Bayern München hat die Bundesliga in diesem Zeitraum nahezu dominiert. Unter Trainern wie Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Hansi Flick gewannen die Bayern zahlreiche Meistertitel. Besonders bemerkenswert war das Tripal im Jahr 2013 unter Heynckes und erneut 2020 unter Flick, als Bayern die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League gewann. Spieler wie Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer prägten diese Ära mit herausragenden Leistungen. Der FC Bayern München hat seit 2010 eine beeindruckende Serie an nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Erfolge. Deutsche Meisterschaften, Bundesliga 2009-010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Erst in der Saison 2023-24 wurde die Titelserie der Bayern durch Bayer Leverkusen unterbrochen. DFB-Pokal 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020. Champions League 2012-2013, 2019-2020. DFL Supercup 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, UEFA Supercup 2013, 2020, FIFA Club Weltmeisterschaft 2013, 2020. Borussia Dortmund blieb einer der Hauptkonkurrent der Bayern und konnte 2020 2011 und 2012 die Meisterschaft unter Jürgen Klopp gewinnen. Der Verein erreichte 2013 und 2024 das Finale der Champions League, unterlag dort jedoch Bayern München bzw. Real Madrid. Ein weiterer bemerkenswerter Aufsteiger war RB Leipzig, der 2016 in die Bundesliga aufstieg und sich schnell als Spitzenmannschaft etablierte. Unter Trainern wie Ralf Hasenhüttl und Julian Nagelsmann erreichte Leipzig mehrere Top-4-Platzierungen und spielte regelmäßig in europäischen Wettbewerben. Neben der Bundesliga und internationalen Vereinswettbewerben gab es auch bemerkenswerte Leistungen auf Länderebene. Die deutsche Nationalmannschaft gewann die FIFA-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, wobei das 7:1 Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien und Mario Götzes entscheidendes Tor im Finale gegen Argentinien besonders herausragend waren. Allerdings war das Abschneiden bei den Turnieren danach nicht so glorreich. Die deutsche Fußballnationalmannschaft erlebte 2018 und 2022 enttäuschende Turniere und schied jeweils in der Gruppenphase aus, was das schlechteste Abschneiden in der WM-Geschichte des Teams darstellte. Die Olympischen Spiele in den 2010er Jahren boten zahlreiche unvergessliche Momente, London 2012, Usain Bolt dominierte erneut die Sprintdisziplinen, Michael Phelps wurde der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten und die britischen Athleten feierten große Erfolge in vielen Disziplinen. Rio 2016, Simone Biles beeindruckte mit ihrer herausragenden Leistung im Turnen und die USA gewannen erneut die meisten Medaillen. Usain Bolt und Michael Phelps beendeten ihre olympischen Karrieren mit weiteren Goldmedaillen. Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die aufgrund der Covid-19-Pandemie auf 2021 verschoben wurden, waren ein einzigartiges und unvergessliches Ereignis. Die Spiele fanden unter strengen Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen statt, ohne Zuschauer in den meisten Veranstaltungsorten. Trotz der ungewöhnlichen Umstände boten die Spiele zahlreiche bemerkenswerte sportliche Leistungen und historische Momente. Eliud Kipchoge, der kenianische Langstreckenläufer, bestätigte seine Ausnahmestellung im Marathonlauf, indem er seine zweite Goldmedaille in Folge gewann. Der Italiener Lamant Marcel Jacobs gewann überraschend Gold im 100-Meter-Lauf und stellte damit einen neuen europäischen Rekord auf. Italien triumphierte auch im Hochsprung durch Gianmarco Tamberi und in der 4x100-Meter-Staffel. Die Verschiebung und die Durchführung der Spiele inmitten einer globalen Pandemie stellten enorme Herausforderungen dar. Strenge Quarantänemaßnahmen, regelmäßige Tests und das Fehlen von Zuschauern prägten die Olympischen Spiele in Tokio. Trotz dieser Umstände konnten die Spiele erfolgreich durchgeführt werden und boten Athleten aus aller Welt die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu zeigen und ihre Träume zu verwirklichen. Die 2010er Jahre waren eine goldene Ära für Tennis mit den Big Three Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Roger Federer gewann in dieser Zeit weitere Grand Slam-Titel und stellte 2018 den Rekord von 20 Grand Slam-Titeln auf. Rafael Nadal dominierte weiterhin besonders auf Sand und gewann zahlreiche French Open-Titel. Novak Djokovic festigte seinen Platz an der Spitze mit zahlreichen Grand Slam-Siegen und beendete mehrere Jahre als Nummer 1 der Welt. Die NBA erlebte eine Ära der Dominanz der Golden State Warriors, die in den Jahren 2015, 2017 und 2018 die Meisterschaft gewannen. LeBron James blieb eine prägende Figur und führte die Miami Heat sowie die Cleveland Cavaliers zu Titeln und gewann 2020 mit den Los Angeles Lakers. Der deutsche Basketballspieler Dirk Nowitzki prägte die NBA in den 2010er Jahren maßgeblich, gekrönt von seinem herausragenden Erfolg im Jahr 2011, als er die Dallas Mavericks zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte führte und als Finals MVP ausgezeichnet wurde. Im Boxen gab es zahlreiche spektakuläre Kämpfe und Karrieren. Floyd Mayweather Jr. blieb bis zu seinem Rücktritt 2017 ungeschlagen und wurde zu einem der größten Boxer aller Zeiten. Anthony Joshua und Tyson Fury, der 2020 einen beeindruckenden Sieg über Deontay Wilder errang, dominierten das Schwergewicht. Die Formel 1 wurde von Lewis Hamilton dominiert, der 7 Weltmeisterschaften gewann und zahlreiche Rekorde brach, darunter den Rekord für die meisten Grand Prix-Siege, den er von Michael Schumacher übernahm. Chris Froome gewann 4-mal die Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017 und festigte seinen Status als einer der besten Radrennfahrer seiner Generation. Tiger Woods feierte ein beeindruckendes Comeback, als er 2019 das Masters gewann, was seinen ersten Major-Sieg seit 2008 darstellte und eine der größten Rückkehrgeschichten im Sport war. Diese Leistungen und viele andere prägten die Sportwelt der 2010er Jahre bis heute und zeigten die Vielfalt und das hohe Niveau in verschiedenen Disziplinen. Insgesamt waren die letzten 13 Jahre eine Zeit intensiver Transformationen, geprägt von technologischen Innovationen, kulturellen Umbrüchen und politischen Veränderungen, die die Grundlage für die folgenden Jahrzehnte gelegt haben.
Zeitgeschehen der 2010er Jahre bis heute, gesellschaftliche Umbrüche und technologische Revolutionen.
Die Ära der 2010er Jahre bis heute ist geprägt von tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen und bahnbrechenden technologischen Entwicklungen. Diese Periode hat das tägliche Leben, die Wirtschaft, die Politik und die globale Gemeinschaft auf beispiellose Weise beeinflusst. Die gesellschaftlichen Veränderungen dieser Zeit sind vielfältig und tiefgreifend. Einer der bedeutendsten Umbrüche war die zunehmende Sichtbarkeit und Akzeptanz sozialer Bewegungen, die sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Bewegungen wie MeToo, Black Lives Matter und Fridays for Future haben weltweit Aufmerksamkeit erregt und Debatten über Geschlechtergerechtigkeit, Rassismus und Klimawandel angestoßen. Diese Bewegungen haben nicht nur das Bewusstsein geschärft, sondern auch konkrete politische und gesellschaftliche Veränderungen bewirkt. Die Migration und Flüchtlingskrisen, insbesondere die syrische Flüchtlingskrise ab 2015, haben die politischen Landschaften vieler Länder verändert und die Diskussionen über Integration, nationale Identität und Solidarität intensiviert. In Europa führte die Ankunft von Millionen Flüchtlingen zu politischen Spannungen und einem Anstieg populistischer und nationalistischer Bewegungen. Ein weiterer bedeutender gesellschaftlicher Wandel ist die zunehmende Urbanisierung und die damit einhergehenden Herausforderungen. Städte weltweit wachsen rasant, was sowohl Chancen als auch Probleme mit sich bringt, wie etwa die Notwendigkeit nachhaltiger städtischer Entwicklung und die Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Parallel zu diesen gesellschaftlichen Veränderungen haben technologische Innovationen die Welt in den letzten Jahren dramatisch verändert. Das Aufkommen von Smartphones und der Durchbruch des mobilen Internets haben das Kommunikationsverhalten revolutioniert. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram haben neue Formen der Interaktion und des Informationsaustauschs geschaffen, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Während sie den Zugang zu Informationen und die Vernetzung erleichtern, sind sie auch mit Problemen wie der Verbreitung von Fake News und Cybermobbing verbunden. Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, KI, und im maschinellen Lernen haben neue Möglichkeiten in zahlreichen Bereichen eröffnet, von der Medizin über die Automobilindustrie bis hin zur Kundenbetreuung. KI-Systeme wie Sprachassistenten, autonome Fahrzeuge und personalisierte Empfehlungen haben das Potenzial, das Alltagsleben und die Wirtschaft grundlegend zu verändern. Gleichzeitig werfen diese Technologien ethische Fragen und Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Arbeitsplatzsicherheit auf. Die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen wie Bitcoin haben ebenfalls an Bedeutung gewonnen und Diskussionen über die Zukunft des Finanzwesens und dezentralisierte Systeme angestoßen. Während die Technologie Potenzial für mehr Transparenz und Effizienz birgt, sind die Risiken und Herausforderungen, einschließlich regulatorischer Unsicherheit und Marktvolatilität, nicht zu übersehen. Politisch haben die 2010er Jahre bis heute eine Phase zunehmender Instabilität und Polarisierung erlebt. Der Brexit, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und der Aufstieg autoritärer Regierungen in verschiedenen Teilen der Welt spiegeln einen globalen Trend hin zu Nationalismus und populistischer Politik wider. Diese Entwicklungen haben die internationalen Beziehungen belastet und Fragen über die Zukunft der liberalen Demokratie und multilateraler Institutionen aufgeworfen. Seit den 2010er Jahren haben zahlreiche Regionen erhebliche Krisen erlebt. Der Konflikt in der Ukraine eskalierte 2014 mit der Annexion der Krim durch Russland und den Kämpfen in der Ostukraine, was zu internationalen Spannungen führte. Die Situation verschärfte sich weiter, als Russland 2022 eine groß angelegte Invasion startete, die zu massiven Zerstörungen und einer humanitären Krise führte. Der anhaltende Krieg hat globale Auswirkungen, darunter Energiekrisen und wirtschaftliche Instabilitäten. In Israel und den palästinensischen Gebieten kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die durch politische und religiöse Differenzen angeheizt wurden. Seit Oktober 2023 hat sich die Lage zwischen Israel und der Hamas dramatisch verschärft, ausgelöst durch eine groß angelegte Offensive der Hamas, die zu erheblichen Opfern und Zerstörungen führte. Israel reagierte mit intensiven Militärschlägen im Gazastreifen, was die Spannungen weiter anheizte und die humanitäre Lage in der Region drastisch verschlimmerte. Andere Gebiete, wie Syrien, Afghanistan und Jemen, litten unter langwierigen Bürgerkriegen und humanitären Katastrophen, die Millionen Menschen in Not brachten und die geopolitische Stabilität erschütterten. Diese Krisen haben die weltweite Aufmerksamkeit gefordert und verdeutlicht, wie zerbrechlich Frieden und Sicherheit sein können. Wirtschaftlich sind die 2010er und 2020er Jahre durch das anhaltende Wachstum der globalen Wirtschaft und die Zunahme des internationalen Handels gekennzeichnet. Gleichzeitig haben die Finanzkrise von 2008 und die Covid-19-Pandemie die Anfälligkeit der globalen Wirtschaft offenbart und zu einem Umdenken in Bezug auf globale Lieferketten, wirtschaftliche Resilienz und soziale Sicherheit geführt. Die 2020er Jahre waren dann aber auch geprägt von einer spürbaren Zunahme der Inflation, insbesondere infolge der Covid-19-Pandemie, unterbrochene Lieferketten, gestiegene Produktionskosten und eine erhöhte Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen führten weltweit zu Preisanstiegen. Regierungen und Zentralbanken reagierten mit unterschiedlichen Maßnahmen, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Die steigenden Lebenshaltungskosten wurden für viele Menschen zu einer Belastung, während die globale Wirtschaft weiterhin nach Lösungen suchte, um die Inflation in den Griff zu bekommen und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Die Covid-19-Pandemie, die Ende 2019 ihren Anfang nahm, hat die Welt in beispielloser Weise verändert. Ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, verbreitete sich die Krankheit rasch von Wuhan, China, in nahezu alle Länder der Welt. Die Pandemie führte zu massiven gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Sozial und wirtschaftlich hatte die Pandemie tiefgreifende Folgen. Regierungen verhängten Lockdowns, Reisebeschränkungen und soziale Distanzierungsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Diese Maßnahmen führten zu erheblichen wirtschaftlichen Einbrüchen, Arbeitsplatzverlusten und einer globalen Rezession. Bildungseinrichtungen schlossen, und Fernunterricht wurde zur Norm. Gleichzeitig beschleunigte die Pandemie den digitalen Wandel und veränderte Arbeitsweisen, mit einem starken Anstieg von Remote-Arbeit und digitalen Kommunikationsmitteln.
Hierzu einmal ein Auszug aus Staffel 4, Episode 51, Folge 38. Die Welt im Umbruch 2020, als das Leben anfing ein anderes zu werden.
Als dieses neue Jahrzehnt begann, waren wir alle noch voller Zuversicht. Jedenfalls für den persönlichen Lebensbereich. Was den Fußball bei Hannover 96 betraf, hatte ich aber bereits jede Zuversicht verloren. Und dann begann etwas, was für uns alle bisher unvorstellbar gewesen war. Es begann die Corona-Pandemie und damit der teilweise Stillstand des gesamten gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens. Insbesondere die ersten Monate waren geprägt von einem planlosen Durcheinander. Für mich persönlich und mein gesamtes Umfeld war es ebenso eine harte Zerreißprobe. Mirko und Sandra machten Homeoffice, die Kinder im Homeschooling. Lotti war ja gerade erst zur Schule gekommen und nun musste sie außerhalb des Klassenverbandes ihre ersten schulischen Erfahrungen sammeln. Kein guter Zeitpunkt. Wir alle dann im Lockdown. Irgendwie fühlte sich das alles nicht so wirklich spannend an. Von nun hatte Covid-19 alles im Griff. Es galt jetzt, einige Lebensgewohnheiten umzustellen. Gerade in der ersten Zeit war das nicht immer einfach, zumal dann solche lieben Gewohnheiten wie Markthalle, Oscars oder auch Bräuhahnhaus wegfielen. Das Bräuhahnhaus ist ein 1576 errichtetes Wohn- und Geschäftshaus in der hannoverschen Altstadt. Das auf den Kellermauern eines Vorläuferbaus aus dem 14. Jahrhundert stehende Haus ist das zweitälteste erhaltene Fachwerkgebäude von Hannover. Das Haus ist nach dem Bierbrauer Kurt Beuhahn benannt, der bereits ab 1537 dort auf dem Grundstück wohnte. Seit 1987 werden die unteren beiden Stockwerke und das Kellergewölbe als Restaurant genutzt. Bei der Eröffnung seinerzeit bin ich auch dabei gewesen und seit dieser Zeit ist es auch ein regelmäßiger Anlaufpunkt von mir in der Altstadt. Der jetzige Geschäftsführer hat sogar damals öfters mal bei mir in Beinhorn im Restaurant ausgeholfen. Wieder so ein Punkt, wo sich ein Kreis aus der Vergangenheit schließt. Aber wie gesagt, plötzlich war das erst einmal alles vorbei. Meine Treffen mit Hannes und Henning konnten nicht mehr stattfinden. Restaurantbesuche gab es auch nicht mehr. Das Frühjahr war geprägt von Schließungen des Einzelhandels, der Gastronomie, Hotels, Theatern, Kinos und Kultureinrichtungen. Keine Live-Konzerte und Veranstaltungen mehr. Einzig die Lebensmittelgeschäfte hatten noch geöffnet, aber dann alles nur mit Maske, auch im ÖPNV und in den Zügen des Nah- und Fernverkehrs. Erst einmal auch Schluss mit unseren Reisen, keine München-Touren mehr, keine Berlin-Trips mit den Kumpels, auch keine Auslandsreisen und Kreuzfahrten. Mit China wollte ich dieses Jahr noch einmal nach Dubai und auch nach Singapur. Wir wollten uns noch einmal diese schönen Plätze anschauen. Und natürlich wollte ich Anfang Juni zu Peter, aber auch das war gecancelt. Einreisestopp für EU-Bürger in die USA. Auch Peter konnte nicht nach hier kommen. Und allenthalben Quarantäneverfügungen. Nun hatten China und ich als Hoheständler es sicherlich noch am einfachsten, um uns mit der Situation zu arrangieren. Aber es ging jetzt zunächst in erster Linie darum, in Solidarität diese Krise zu überwinden, von der zu dem Zeitpunkt ja noch niemand wusste und ahnte, wie lange es dauern wird und was da noch alles kommen sollte. Und gerade der Appell an die Solidarität verhallte dann aber bei denen, die ihren eigenen Profit schwinden sahen. Und insbesondere dann, wenn es einige Kraftrechtsverordnung traf und andere Kraftsonderregelungen ihre eigenen Lösungen anwenden dürften. Der kleine Gewerbetreibende, der sein Geschäft schließen musste im Lockdown, war betroffen. Kraftverordnung, der Kulturbetrieb ebenfalls, der Sportbereich auch. Und dann kam die große Ausnahme, es betraf natürlich aber im Sport nicht die, die es berufsmäßig sich ausübten. Und schon schwoll bei mir da natürlich wieder der Kamm an. Das Argument, es ginge um die Existenz von Profifußballunternehmen. Durch die damalige Spielpause im März bis Mitte Mai 2020 sollten den Clubs angeblich schmerzhafte Verluste drohen. Und schon kamen überall die Finanzexperten der Clubs bzw. Unternehmen aus ihren Deckungen und beteuerten, wie sehr es nun ihren Club treffen würde. Das waren dann die Experten, die viele Clubs ja bereits über Jahre in wirtschaftliche Schieflage gebracht hatten. Viele sahen sich nun auch in ihrer Existenz bedroht. Das war mithin eine super Möglichkeit, die eigenen wirtschaftlichen Probleme auf die Allgemeinheit zu verlagern. Und schon passierte das, was man noch besser kann als keinen Erfolg im Fußball haben: man rief nach staatlicher Unterstützung, also nach Solidarität. Zur Ehrenrettung von Hannover 96 muss ich aber auch anfügen, dass von dort ein solcher Ruf allerdings nicht kam. Und da waren sie nun wieder, die drei großen Probleme des deutschen Profifußballs: Arroganz, Überheblichkeit, Egoismus. Man wehrt sich vehement gegen mehrheitliche Investorenbeteiligungen, aber will den Steuerzahler zur Kasse bitten. Für mich war das Fußballromantik pur. Worum ging es aber bei den Auswirkungen der Corona-Krise im Profifußball wirklich? Es ging und geht einzig und allein um Bestandsschutz für die Gehälter der Spieler und des Managements und um die Möglichkeit, die Berater weiterhin fürstlich zu alimentieren. Auch wenn es zu temporären Gehaltsverzicht gekommen sein sollte, was nie wirklich in realen Zahlen belegt und kommuniziert wurde, so bedeutet das ja nicht, dass damit auch eine Strategieänderung stattfinden wird.
Während der Corona-Lockdown-Maßnahmen glänzte der Profifußball mit seiner unvergleichlichen Arroganz und Selbstverherrlichung, als er sich Sonderbehandlungen gönnte, während der Rest der Welt sich brav an die Regeln hielt.
Die Pandemie offenbarte und verschärfte bestehende soziale Ungleichheiten und zeigte die Anfälligkeit globaler Lieferketten. Sie hat die Bedeutung von internationaler Zusammenarbeit und Solidarität in Krisenzeiten verdeutlicht und wird vermutlich langanhaltende Auswirkungen auf das globale Gesundheitswesen, die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben haben. Persönlich begann in dieser Zeit ein neuer Lebensabschnitt für mich. Im Jahr 2014 trat ich in den Ruhestand und begann ein neues Kapitel meines Lebens, das nun wieder von Freiheit und Abenteuer geprägt ist. Diese Zeit hat mir ermöglicht, die Welt in ihrer ganzen Vielfalt zu erkunden und meine Leidenschaften intensiver zu verfolgen. Es begann die Quality Time. Ein bedeutender Teil meiner Zeit im Ruhestand war und ist dem Reisen gewidmet. Ich habe die Weltmeere bereist und alle Kontinente erkundet. Nachdem ich ja die USA und Kanada seit Jahrzehnten schon besucht hatte, ging es nun auch nach Südamerika, Mittelamerika, es ging ebenso nach Südostasien, in die Südsee mit ihren paradiesischen Inseln, nach Neuseeland und Australien, ebenso auf den schwarzen Kontinent an die westafrikanische Küste und nach Südafrika. Jede Reise bot neue Erlebnisse und Perspektiven, die meinen Horizont erweiterten und mein Verständnis für die Vielfalt und Schönheit unseres Planeten vertieften.
Hierzu nun auch noch einmal ein Auszug aus Staffel 4, Episode 40, Folge 6.
Nach der Abfahrt von Bali kam erst einmal ein weiterer Seetag. Das war natürlich sehr gut, weil man da ausreichend Zeit hatte, sich mit allem an Bord soweit vertraut zu machen. An Bord gab es zwei Restaurants mit einer gemeinsamen Tischzeit und reservierten Plätzen, die nach der Einschiffung eingeteilt wurden. Ich hatte mir für meine Bordroutine auch bereits die Harris-Bar ausgeguckt. Und dann ging es am Seetag auch schon richtig los. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr gab es den Singender Seemannslieder Frühschoppen mit Paulaner vom Fass und Marillenschnaps. Und so ging es weiter: 12 Uhr Lidolunch Buffet, 12 Uhr und 30 Minuten Mittagessen, 14 Uhr und 30 Minuten Line Dance, 16 Uhr Tee- und Kaffeestunde mit Berliner mit Marmeladenfüllung, 16 Uhr und 30 Minuten Computerkurs für Anfänger, 17 Uhr Bingo, 18 Uhr und 30 Minuten Chillout Musik in der Casablanca Bar, 19 Uhr asiatisches Abendessen und am Lido Deck Pizza aus dem Pizzaofen, 20 Uhr Gästekabarett Amateurkünstler unterhalten Profi-Zuschauer, die Gästeshow in der Atlantic Show Lounge, von 22 Uhr bis 23 Uhr Happy Hour in der Karibik Lounge und ab 22 Uhr und 30 Minuten Germany Oktoberfest in der Casablanca Bar und Harris Bar, mit bayerischen Spezialitäten und Getränken, ab 24 Uhr mit DJ Wanda abtanzen in der Casablanca Bar. So sieht also ein Tagesprogramm auf der MS Albatros aus. Da aber auch fast ausschließlich deutsches Publikum auf dem Schiff war, entsprach das natürlich auch der deutschen Seele. Und so hatten wir dann auch noch die ganzen Reisebegleiter der Phoenix Crew kennengelernt, die uns während dieser Reise begleiteten, wobei wir nun auch bereits einige aus den TV-Sendungen kannten. Jedenfalls hatten wir diesmal alles sehr schnell verinnerlicht, so dass wir zwischen den Trink- und Essenspausen uns auch einmal auf die Liegen auf dem Sonnendeck begeben konnten, um einfach auszuspannen. Dann erreichten wir unseren ersten Anlaufhafen, Jakarta auf Java. Jakarta ist die Hauptstadt der Republik Indonesien. Mit über 10 Millionen Einwohnern in der eigentlichen Stadt ist sie die größte Stadt Südostasiens und mit etwa 34 Millionen Einwohnern in der Metropolregion Jabodetabek der zweitgrößte Ballungsraum weltweit. Wir hatten hier auch einen Ausflug gebucht. Jakarta-Rundfahrt. Mit dem Bus ging es vom Hafen in die Stadt. Auf der Hochstraße der Autobahn hatte man einen sehr guten Überblick über die Ausmaße dieses Molochs. Es war dieser zivilisationskritische Blick auf die Dinge. Einerseits die prächtige Skyline mit den Wolkenkratzern voraus und andererseits die Slums an der Peripherie. Erste Station war dann das Nationalmuseum, Museum Pusat, oder Gedungasha, Elefantengebäude, so genannt wegen des dort stehenden, vom thailändischen König Chulalongkorn im Jahre 1871 als Geschenk überreichten Bronzeelefanten. Es ist eines der größten und am besten ausgestatteten Museen in Südostasien. Bereits im Jahre 1868 wurde es von den Niederländern gegründet. Die Sammlung informiert ausführlich über die Vulkane und Inseln, Völker und ihre Bräuche, traditionelle Kunst und Kunstgewerbe auf allen Inseln des Archipels. Weiter ging die Fahrt durch das moderne Geschäftsviertel, wo der Kontrast zu den Vorstädten nicht größer sein konnte. Vorbei dann am Nationaldenkmal, Monas, und modernen Einkaufszentren zum Rathausplatz, Taman Fathahillah, in der Altstadt, Kota Tua, des früheren Batavia. Das war bis in die 1940er Jahre der Name Jakartas, und es ist der Name, der auch in sehr vielen Siemens-Liedern vorkommt. Zunächst ging es vom Rathausplatz zum großen Kanal, Kalibisa, mit der Hunderpasarbrug, Hühnermarktbrücke, die restaurierte letzte über 200 Jahre alte Zugbrücke, so wie man sie auch aus Holland kennt. Dort befinden sich zahlreiche Handelskontore, Geschäftshäuser und Warenlager aus der Kolonialzeit. Neben den restaurierten Gebäuden gab es aber auch noch zerfallene Bausubstanz in diesem historischen Viertel. Am Rathausplatz selbst befindet sich das alte Rathaus, das heute ein Museum beheimatet, das Café Batavia und das Postgebäude. Nachdem es inzwischen angefangen hatte zu regnen, ging es auch wieder zum Schiff zurück. Abfahrt 17 Uhr und der Kapitän Morten Hansen machte wieder seine obligatorische Ansage.
Hier spricht der Kapitän von der Brücke.
Dann die Auslaufmelodie Conquest of Paradise. Und ab ging die Post.
Selamat tinggal Jakarta.
So eine Kreuzfahrt ist immer auch eine Bildungsreise. Es folgte wieder ein Seetag. Und das war dann ein Tag mit großer Aktion. Zunächst überquerten wir den Äquator. Also was fand statt? Die Äquatortaufe. Wir waren wieder nur Zuschauer, vielleicht ein wenig zu feige, aber lass das man die anderen machen. Und dann kam er, Neptun, der Herrscher aller Meere, Seen, Flüsse, Tümpel und Badewannen und sein Gefolge. Alle vom irdischen Staub beschmutzten wurden untersucht, gestempelt, mit lauterem Wasser gereinigt und in sein Reich eingelassen, sofern sie für würdig befunden. Für alle, die sich haben taufen lassen, gab es anschließend einen Sangria in der Lido-Bar. Alle, die zu feige waren, sich taufen zu lassen, mussten einen Euro für den Sangria bezahlen. Na gut, das konnten wir noch gerade verschmerzen. Es war dann auch ein großer Abschiedsabend, weil in Singapur ein großer Passagier- und Crewwechsel stattfand. So gab es dann auch zum Abschied das große Buffet Magnifique. Bekleidungsvorschlag, elegant. Nun muss man sagen, das war nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch etwas für das Auge. Ein wunderbares Buffet mit einer Eisskulptur und herrlich angerichteten und dekorierten Spezialitäten vom Hummer, Garnelen, kalte Fischplatten mit pochierten Lachs Bellevue, Gravetlachs, Edelfischterrine, Überrostbeef, delikaten Salaten, Pasteten, Brot- und Gebäckauswahl, einer großen Dessertauswahl und Torten und vieles mehr, ich kann das gar nicht mehr alles aufzählen. Vorher gab es sogar noch einen Fototermin. Wieder einmal etwas, was allein schon so eine Kreuzfahrt so besonders macht, die kulinarische Vielfalt. Dann am nächsten Morgen um 8 Uhr liefen wir in den Hafen von Singapur ein. Das war einer der Höhepunkte dieser Reise, auf den ich mich besonders gefreut habe. Und wir blieben 3 Tage hier in Singapur. Singapur ist ein Insel- und Stadtstaat und der flächenmäßig kleinste Staat Südostasiens. Singapur ist das einzige Land in Asien mit einem AAA-Länderrating aller großen Ratingagenturen. Es ist ein wichtiger Finanz- und Versandknotenpunkt. Singapur hat einen hohen Stellenwert bei wichtigen sozialen Indikatoren, Bildung, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität, persönliche Sicherheit und öffentlicher Wohnungsbau mit einer Wohneigentumsquote von 91%. Singapurer genießen eine der längsten Lebenserwartungen, die schnellsten Internetverbindungsgeschwindigkeiten und eine der niedrigsten Kindersterblichkeitsraten der Welt. Welches Land kann das so noch von sich behaupten? Ich hatte mich im Vorfeld dieser Reise bereits sehr ausführlich mit diesen Kriterien Singapurs beschäftigt und diese auch immer wieder auf meine persönliche Philosophie zur Entwicklung und Zukunft impliziert. Vor dieser Reise hatte ich schon einmal eine Reise nach Singapur ins Auge gefasst, und nun hatte ich die Gelegenheit, mich hier ein wenig selbst umzusehen. Zunächst hatten wir einen Ausflug gebucht, Singapur-Rundfahrt. Um 8.30 Uhr ging es bereits los. Zunächst zu den Singapore Botanic Gardens. Er ist 74 Hektar groß und ist mit jährlich 4,2 Millionen Besucher der meistbesuchte botanische Garten der Welt. 2015 wurde der Garten als erste Stätte Singapurs ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Eine einmalige Anlage mit einer unerreichten Vielfalt tropischer Pflanzen. Wir besuchten auch den Chincha Garden. Von einem Felsvorsprung rauscht dort ein tropischer Wasserfall, unter dem man durchgehen kann. Und natürlich ging es auch zum National Orchid Garden, mit der größten Orchideenausstellung der Welt, die über 60.000 Pflanzen und Orchideen umfasst. Besonders erstaunlich war die Sauberkeit in den Parks. Nicht ein abgefallenes oder verwelktes Blatt lag irgendwo rum. Die Busfahrt ging dann weiter die Orchard Route entlang, vorbei an den Luxus-Einkaufstempeln zu einer Tour durch verschiedene Quartiere in Singapur. Zuerst waren wir im arabischen Viertel Kampong Glam, in dem die Sultan-Moschee und die Arab Street zu finden sind. Weiter ging unsere Fahrt auch am Raffles Hotel vorbei. Immer wieder auch diese atemberaubende Skyline im Blick. Dann waren wir im Marina Bay Bereich. Hier hatte man dann einen Blick auf eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten Singapurs. Der Marina Bay Bereich mit dem Hotel Marina Bay Sands, dem Marina Bay Street Circuit, dem Singapore Flyer und den Gardens by the Bay, sowie das berühmte The Fullerton Hotel und Esplanade Theatres on the Bay, ein Kulturzentrum, bestehend aus einem Konzertsaal mit etwa 1600 Plätzen und einem Theater für etwa 2000 Zuschauern. Danach fuhren wir weiter ins chinesische Viertel. Die Chinatown von Singapur ist eine Subzone und ethnische Enklave im Stadtteil Outram im Zentralbereich des Stadtstaats. Das Gebiet Chinatowns weist ausgesprochen chinesische kulturelle Elemente auf und hat eine historisch konzentrierte ethnisch-chinesische Bevölkerung. Inmitten von Chinatown befindet sich das Sri Mariamman-Tempel, der 1827 im Dravida-Stil erbaut wurde und ist der älteste Hindu-Tempel in dem Stadtstaat. Und dann ging dieser sehr interessante und informative Ausflug zu Ende und es ging zurück zur Weißen Lady. Aber damit war ja Singapur noch nicht erledigt. Im Gegenteil, wir hatten ja noch zwei Tage, die wir dann auf eigene Faust gestalten werden. Den Abend verbrachten wir auf dem Außendeck, mit einem wunderbaren Blick auf die hell erleuchtete Skyline von Singapur und auf den Hafen. Und dann ging es am nächsten Vormittag zu Fuß los. Erst einmal vom Cruise Terminal zur U-Bahn-Station der Mass Rapid Transit, MRT. Das System zeichnet sich durch das längste vollautomatische und fahrerlose Netzwerk der Welt sowie einige der längsten und tiefsten U-Bahn-Tunnelabschnitte der Welt aus. Zunächst mussten wir aber dort in der Terminalstation Singapore Dollar einwechseln. Dann ging es von der Station Harbour Front mit der North East Line zunächst bis zur Station Dhoby Ghaut, dort umsteigen in die North South Line bis zur Station Orchard. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in fremden Städten ist für mich immer eine herausfordernde Organisationsaufgabe. In Singapur habe ich die sauberste U-Bahn gesehen, und das nicht nur die Bahn von außen und innen selbst, sondern auch die Stationen. Alles blitzblank, kein Graffiti, keine Verschmutzung, alles nicht nur besenrein, sondern fast schon klinisch rein. Nun mag man die Sichtweise, so etwas als vorbildlich zu betrachten, vielleicht als spießig, verstaubt und vielleicht auch als erzkonservativ ansehen. Aber für mich sind das Sekundärtugenden. Und hier stelle ich mich gegen jede Art der pseudosoziologischen Vordenk- und Bevormundungsmethodik. Ich betrachte mein Wertesystem als liberal-konservativ und habe meine Ziele zur Selbstverwirklichung durchaus damit auch erreicht. Und deshalb gab es in Singapur eigentlich noch viel mehr, was meinem Wertesystem entsprach. Auf der Orchard Route waren wir dann im Luxus-Shopping-Paradies schlechthin. Die U-Bahn-Station, aus der wir an die Oberfläche kamen, liegt direkt am ION Orchard Shopping Center mit einer imposant strukturierten gläsernen Fassade. Die charakteristische Glasfassade dient gleichzeitig als riesiger Medienbildschirm. Das Center beherbergt diverse zweistöckige Flagship-Stores, darunter Prada, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Dior, Bershka, Love Bonito, Ruby Scholz, Li-Ning, TM Levin, Zara, Harry Winston, DS Quaritu, Deutsche Entgabbana, Cartier, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre und Vacheron Constantin. Die gesamte Straße war auf beiden Seiten nur von Luxusmarken flankiert. Wir gingen nun auf der Orchard Route entlang, wo alles wirklich wie geleckt aussah. Als nächstes kamen wir zu Ancien City, ein Einkaufs- und Geschäftszentrum. Es beherbergt Markenboutiquen wie Louis Vuitton, Hermès, Burberry, Louis, Chanel sowie das japanische Kaufhaus Takashimaya. Der Komplex beherbergt auch die zweitgrößte Buchhandlung Südostasiens, Books Kinokuniya. Als wir dort so weitergingen, hörten wir einen vielstimmigen Motorsound von an einer Ampel haltenden Fahrzeugen. Fast alle in Rosso Corsa, also in Rennrot. Und da standen tatsächlich in Dreierreihe die roten Bulliden, aller Typen aus Maranello. Mindestens 30, wenn nicht noch mehr, weil immer noch welche nachkamen. Auch einige gelbe und blaue darunter. Und als die Ampel umsprang, setzte sich die Kolonne mit einer einmaligen Soundsymphonie wieder in Gang Richtung Marina B. Es war Samstag, und wir vermuteten, dass man sich in diesen Kreisen dann immer an einem bestimmten Treffpunkt einfindet. Singapur, das wäre meine Welt gewesen, da müsste man noch einmal 30 Jahre jünger sein. Nächster Einkaufstempel war dann Mandarin Gallery, wieder alles dort vertreten an Luxusmarken, was die Welt so zu bieten hat. Nun blieb Gina Gott sei Dank vernünftig. Ich sah meinen Ruhestand in 2-3 Jahren ansonsten schon dahin und mich bis ans Lebensende am Ackern. Denn selbst die Tasse Kaffee, die wir dann in einem Schnellrestaurant tranken, kostete umgerechnet schon 8 Euro. Aber was soll's, es war schon immer etwas teurer, Singapur zu erleben. Auf unserem Fußmarsch kamen wir dann auch am Präsidentenpalast vorbei. Und dann kamen wir zur Marina Bay. Natürlich sofort wieder als Blickfang, Marina Bay Sands. Die drei 55-stöckigen Hoteltürme tragen auf 191 Meter Höhe einen 340 Meter langen Dachgarten. Teil der größten öffentlichen Auslegerplattform ist ein 146 Meter langer Infinity Pool. Die Anlage besteht aus einem Casino, einem Hotel, einem Konferenz- und Ausstellungszentrum, einem Einkaufszentrum, einem Kunst- und Wissenschaftsmuseum, zwei Theatersälen, diversen Verpflegungsmöglichkeiten, Bars und Nachtclubs sowie zwei schwimmenden Pavillons. Wir gingen dann in das Einkaufszentrum The Shops at Marina Bay Sands mit über 300 Geschäften und Essständen. Ein Kanal verläuft auf ganzer Länge durch den Einkaufsbereich im gleichen Stil wie im Venetian in Las Vegas. Ähnlich wie Gondelfahrten werden auf dem Kanal Sampan-Fahrten für Gäste und Käufer angeboten. Außerdem gab es eine Eisbahn. Im dortigen Food Court haben wir dann erst einmal authentisch chinesische Küche genossen, wobei es China dann doch teilweise zu scharf war, mir dagegen mächtig mundete. Weiter ging es draußen an der B entlang zu den Tribünen des Marina Bay Street Circuit, der temporären Motorsportrennstrecke in Singapur. Auf dem Stadtkurs findet seit 2008 der große Preis von Singapur im Rahmen der Formel 1 statt. Immer in Sichtweite auch der Singapore Flyer, das mit einer Höhe von 165 Metern damals noch höchste und inzwischen das dritthöchste Riesenrad der Welt. Wir setzten unseren Fußmarsch fort, und wir hatten nun schon einige Kilometer zurückgelegt, vorbei an St. Andrews Kathedral zum Raffles Hotel. Und dort, das musste natürlich sein, ging es erst einmal zur Lombar und natürlich auf einen Raffles Singapore Sling.
Blue Gin, Sherry Herring, Dom Benediktin, der Ivy 7 Grenadin, Engastiora Bitter, Ananassaft, Zitronensaft, Soda Water.
Nach dem Preis wollen wir an dieser Stelle nicht fragen. Das Raffles Hotel ist ein 1887 im Kolonialstil errichtetes Hotel in Singapur, das nach dem Gründer Singapurs, Sir Thomas Stimford Raffles, benannt ist. Um 1915 soll an der Lombard des Raffles Hotels jener Sling entstanden sein, den das Hotel als die Urform des Singapore Sling sieht. Damit hatte ich nun eine weitere Famous Classic Bar besucht. Ebenfalls berühmt ist die Lombard dafür, dass dort auf den Tischen für den Gast kostenlos frische Erdnüsse angeboten werden. Die Schalen darf man dabei einfach auf den Boden werfen. Habe ich natürlich, um authentisch zu bleiben, auch gemacht. Gina hat dann unmissverständlich erklärt, dass das zu Hause natürlich nicht so geht. Den Rückweg dann am späten Nachmittag traten wir von der Station City Hall wieder mit der U-Bahn bis Harbour Front an und dann von dort wieder zum Dampfer. Das war insgesamt einer der besten Städtetrips, die wir bisher gemacht hatten. Ich war begeistert von dieser Stadt, und ich muss es noch einmal explizit betonen, von der Sauberkeit und Ordnung dort. Singapur hat mich absolut fasziniert, und ich hatte sehr viele Eindrücke mitgenommen.
Weitere ausführliche und sehr interessante Reiseberichte von allen Kontinenten folgen dann im Kapitel Reisen.
Neben dem Reisen habe ich meine äußerst kritische Sicht auf den Fußball und das Sportbusiness vertieft. Ich habe mit meinem Sohn Mirko zusammen zwei Bücher geschrieben, die sich mit verschiedenen Aspekten des Fußballgeschäfts beschäftigen. Diese Werke sind das Ergebnis jahrelanger Beobachtungen und Analysen, und sie bieten Einblicke in die wirtschaftlichen und organisatorischen Strukturen, die hinter dem weltweit beliebtesten Sport stehen bzw. aus unserer Sicht stehen sollten. Das Schreiben dieser Bücher war nicht nur eine intellektuelle Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, meine Gedanken und Erfahrungen mit einem breiteren Publikum zu teilen. Es erfüllte mich mit Stolz zu sehen, wie meine Arbeit von anderen Interessierten im Sportbusiness geschätzt wurde. Auch nach dem Schreiben meiner Bücher habe ich mich weiterhin intensiv mit verschiedenen Aspekten des Sportbusiness beschäftigt. Ich verfolge aufmerksam die Entwicklungen und Trends in der Branche, analysiere die wirtschaftlichen Dynamiken und setze mich mit den Herausforderungen und Chancen auseinander, die der professionelle Sport mit sich bringt. Durch meinen Kinderfreund Walter, der seinerzeit Präsident des Niedersächsischen Skiverbandes war, wurde mir dabei auch der Biathlonsport nähergebracht. Diese Beschäftigung hält meinen Geist wach und bietet mir auch die Möglichkeit, meine Erfahrungen und mein Wissen weiterzugeben, sei es durch Vorträge, Beratungen oder einfach durch anregende Gespräche. So durfte ich auch auf einer der Kreuzfahrten im Südatlantik einen vielbeachteten Autorenvortrag halten, unter dem Titel
Vom Mittelmaß zum Mittelstand, die etwas andere Sicht auf den Profifußball.
Die Kultur der 2010er Jahre bis heute ist durch eine bemerkenswerte Vielfalt und rasante Veränderungen geprägt. Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir Kunst, Musik, Filme und Literatur konsumieren, revolutioniert. Streamingdienste wie Netflix, Spotify und YouTube haben traditionelle Medienformate herausgefordert und neue Plattformen für Künstler geschaffen. Die sozialen Medien haben eine bedeutende Rolle in der kulturellen Landschaft eingenommen, indem sie Trends setzten und kulturelle Phänomene in Echtzeit verbreiteten. Sie haben auch die Art und Weise verändert, wie wir uns mit Popkultur auseinandersetzen und daran teilnehmen. Im Bereich der Kunst und Literatur gab es eine zunehmende Betonung auf Diversität und Inklusion. Werke, die sich mit Themen wie Identität, Geschlecht, Rassismus und sozialer Gerechtigkeit beschäftigen, haben an Bedeutung gewonnen und das Bewusstsein für diese wichtigen Themen geschärft. Das Sportgeschehen der 2010er Jahre bis heute war geprägt von beeindruckenden Leistungen, großen Ereignissen und tiefgreifenden Veränderungen. Die Olympischen Spiele und die FIFA-Weltmeisterschaften boten spektakuläre Momente und unvergessliche Geschichten von Triumph und Niederlage. Die 2010er sahen das Aufkommen von Athleten wie Usain Bolt, der mit seiner Geschwindigkeit die Leichtathletik dominierte, und Simone Biles, die neue Maßstäbe im Turnen setzte. In der Fußballwelt glänzten Stars wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die mit ihren herausragenden Fähigkeiten die Fans weltweit begeisterten. Parallel zu diesen sportlichen Höhepunkten gab es auch wichtige Entwicklungen abseits des Spielfelds. Die Diskussionen über Fairness, Gleichberechtigung und Inklusion gewannen an Bedeutung. Der Kampf gegen Doping und Korruption im Sport wurde intensiviert, und es wurden verstärkt Maßnahmen ergriffen, um den Sport sauber und fair zu halten, was aber bis heute nicht gelungen ist. Sport bleibt nach Politik und Wirtschaft der Bereich mit den höchsten Korruptionsaktivitäten. Die Ära der 2010er Jahre bis heute ist durch komplexe und miteinander verknüpfte gesellschaftliche und technologische Veränderungen geprägt. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche und die rasante technologische Entwicklung haben die Welt nachhaltig verändert und werden auch in den kommenden Jahren weitreichende Auswirkungen haben. Inmitten dieser Dynamik liegt die Herausforderung darin, die Vorteile dieser Veränderungen zu maximieren und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken und Herausforderungen zu bewältigen. Wenn ich nun resümiere, welches Jahrzehnt das traurigste war, und da fange ich erst mit den 1960ern an, dann muss ich feststellen, dass die 2020er bisher mit Abstand die dramatischsten und uninspiriertesten Jahre sind, ich bisher erlebt habe, und die Zukunft sieht eigentlich doch düsterer aus. Ein Ereignis war für mich jedoch besonders emotional und wunderschön. 2016 haben Gina und ich geheiratet. Obwohl es für mich das dritte Mal war, fühlte es sich diesmal viel intensiver und bedeutungsvoller an. Hier endet dann auch das Kapitel Zeitgeschehen zunächst.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro. Genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.